RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Freitag, den 25. November 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Nunu Nursiah, Puja Stuti, Dora und Handarung. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Das indonesische Volk muss die Vielfalt erhalten. Indonesische Tourismuswerbung. Oberbefehlshaber von TNI: Indonesien gehört uns. Indonesien muss ein One-Stop-Service-Büro für die illegalen Gastarbeiter Indonesiens auf Batam gründen. Die Sozialisierung muss maximalisiert werden. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo eröffnete gestern im Hatz Pilgerheim in Pondok Gede, Jakarta, den 17. Kongress der Nahdlatul Ulama Frauenorganisation. Dabei rief Präsident alle Seiten auf, die Vielfalt des indonesischen Volkes zu erhalten. Präsident betonte auch dabei, die Vielfalt sei das Geschenk von dem Gott, das man bewahren müsse. Indonesien sei eine pluralistische und vielfältige Nation, die aus 646 lokalen Sprachen, aus mehr als 1000 Volksstämmen bestehe und in der verschiedene Religionsgemeinden leben, sagte Präsident weiter. Die Muslime als die Mehrheitsgruppe sollten deshalb die Minderheitsgruppe schützen und die Minderheitsgruppe sollte deshalb die Mehrheitsgruppe respektieren, fügte Präsident hinzu. Der indonesische Präsident Joko Widodo brachte am Donnerstag in Jakarta vor der Presse zum Ausdruck, Indonesien habe das Tourismuspotenzial bzw. die schönen Reiseziele wie den Tempel Borobudur, den Setoba, die Küsten auf Bali, Raja Ampat, Wakatobi und Bangka Belitung, die Touristen anzulocken. Indonesien könne aber diese Tourismuspotenziale noch nicht optimal ausnutzen, sagte Präsident weiter. Präsident zufolge führe Indonesien noch keine maximale Tourismuswerbung, auch durch. Präsident ist der Meinung, das indonesische Tourismusministerium müsse deshalb die Vermarktungsstrategie für jedes potenzielles Reiseziel verbessern. Die Inserate über den indonesischen Tourismus werden in Paris, Singapur und in Times Square, New York bereitgestellt. Präsident gab zu, die indonesische Regierung habe viel Geld für die Tourismuswerbungen ausgegeben. Sogar steigert die indonesische Regierung fünffach das Budget für die Tourismuswerbung. Die indonesische Regierung hat aber kein Problem damit, da der indonesische Tourismusminister Arief Yahya versprach die bedeutungsvolle Steigerung der ausländischen Touristenzahl. Der Oberbefehlshaber der Indonesian Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, brachte am Donnerstag in Jakarta bei der Pressemitteilung seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die indonesische Gemeinschaft ihren Nationalismus weiter wachsen sollte. Wenn eine Bedrohung entstehe, werden dann nicht nur die Soldaten, aber auch alle Indonesier den Widerstand gegen die Bedrohungen leisten, sagte General Nurmantio weiter. Die indonesische Gemeinschaft werde sich vereinigen, um vor den Bedrohungen zu stehen. Das indonesische Volk habe während des Unabhängigkeitskampfes den Nationalismus und die Einheit gezeigt. Das indonesische Volk konnte die Unabhängigkeit erreichen, da die indonesische Gemeinschaft aus allen Sichten sich vereinigte und miteinander half sowie ihr eigenes Interesse vernachlässigte, fügte General Nurmantio hinzu. Der Leiter der Nationalen Behörde für die Einstellung und den Schutz der indonesischen Arbeitskräfte BNP2TKI, Nusron Wahid, brachte gestern in Jakarta nach der Arbeitssitzung mit den Abgeordneten von der Kommission 9 vor der Presse zum Ausdruck, dass die Gründung von einem One-Stop-Service auf der Insel Batam nötig sei, für die illegalen Arbeitskräfte Indonesiens zu sorgen. Die illegalen Arbeitskräfte Indonesiens treten immer über die Inselgruppe Riau in Malaysia ein. Im Zufolge können die illegalen Arbeitskräfte Indonesiens in diesem One-Stop-Service-Büro für ihren Pass und andere legale Dokumente wie ihren Arbeitsvertrag und Personalausweis sorgen, ohne in ihre Heimat zurückzukehren, die natürlich sehr weit liege, sagte Nusron Wahid weiter.
Karena itu bagaimana caranya? Dibuka layanan.
Deshalb öffnen wir ein One-Stop-Service-Büro auf der Insel Batam. Die illegalen Arbeitskräfte Indonesiens können damit dort für ihren Pass, ihren Personalausweis und neuen Arbeitsvertrag sorgen, ohne in ihre Heimat zurückzukehren. Nusron Wahid sagte weiter, dass ein One-Stop-Service-Büro für die indonesischen Wanderarbeiter im Bezirk Nunukan in Nordkalimantan schon da sei. Das One-Stop-Service-Büro in Nunukan sei sehr wirksam und helfe den indonesischen Wanderarbeitern, vor allem aus den ostindonesischen Regionen, um die Legalisierung zu bekommen, so sagte Nusron Wahid vor der Presse. Eine andere Bemühung, die den illegalen Gastarbeitern Indonesiens helfen können, sei die Abschaffung der Sanktion. Es hänge aber von der malaysischen Regierung ab, fügte Nusron Wahid hinzu. Der Abgeordnete von der Kommission 9, Siti Masrifah, drängte am Donnerstag in Jakarta bei der Arbeitssitzung mit der Nationalen Behörde für den Schutz und die Einstellung der indonesischen Arbeitskräfte BNP2TKI, diese Behörde, die Sozialisierung für die Indonesier, die ins Ausland arbeiten möchten, zu intensivieren. Die Sozialisierung solle dazu dienen, die Steigerung der Zahl der illegalen Wanderarbeiter Indonesiens zu verhindern, sagte Masrifah weiter.
Sosialisasi apakah sudah dilakukan secara maksimal oleh BNP?
Hat die Behörde für den Schutz und die Einstellung der Indonesischen Arbeitskräfte BNP2TKI ihre Sozialisierung maksimalisiert? Wenn die Fälle der illegalen Wanderarbeiter Indonesiens noch entstehen, bedeutet dies, die indonesische Gemeinschaft versteht noch nicht oder sie erhalten noch keine maximale Sozialisierung über die Sanktionen, die sie bekommen werden, wenn sie ohne legale Dokumente ins Ausland arbeiten. Viele Kreise machen sich um die hohe Zahl der illegalen Gastarbeiter Indonesiens in Malaysia den Sorgen. Der Leiter der Behörde BNP2TKI Nusron Wahid sagte, 1,2 Millionen indonesische Gastarbeiter in Malaysia haben keine legalen Dokumente wie Pass und Arbeitsverträge. Eine der Ursachen, warum es viele illegale Wanderarbeiter Indonesiens im Ausland gebe, sei, es gebe nur geringe Arbeitsplätze in Indonesien, die sie beschäftigen können, fügte Nusron Wahid hinzu. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.258,23 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.307 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.387 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 79%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Kommentar mit dem Titel Südkorea ist in der Krise. Die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye führt dieser Tage ein einsames Leben. Sie hat sich in ihrem Armsitz, dem Blauen Haus, verschanzt. Davor versammeln sich tausende Bürger und fordern ihren Rücktritt. Am Wochenende waren mehr als 1 Million Südkoreaner auf die Straße gegangen, um gegen die Regierungschefin zu protestieren. Es ist die größte Demonstration dieser Art seit Jahrzehnten. Der Mischkonzern Samsung gerät immer tiefer in den Strudel eines politischen Korruptionsskandals. Im Mittelpunkt steht eine Vertraute der südkoreanischen Staatspräsidentin Park Geun-hye. Die Staatsanwaltschaft ließ sowohl Büros der Samsung-Gruppe als auch die Zentrale des staatlichen Pensionsfonds durchsuchen, wie südkoreanische Sender am Mittwoch berichteten. Park stehe im Verdacht, auf den Fonds eingewirkt zu haben, um die umstrittene Fusion zweier Samsung-Tochterfirmen im vergangenen Jahr zu bewilligen. An beiden Unternehmen hatte der Fonds Anteile. Im Gegenzug für die Unterstützung durch den Fonds soll sich Samsung angeblich erkenntlich gezeigt haben, indem die Firma unter anderem die sportlichen Aktivitäten der Tochter von Parks umstrittener Freundin Choi Soon-sil finanziert habe, die im Zentrum des Korruptionsskandals steht. Ein Sprecher der Samsung-Gruppe, deren Herzstück der größte Smartphone-Hersteller Samsung Electronics ist, bestätigte die Durchsuchungen, äußerte sich aber ansonsten nicht weiter dazu. Die Ermittler hatten bereits vor etwa 2 Wochen Räumlichkeiten des Unternehmens durchsucht. Ihren Einfluss auf die Präsidentin soll Choi zudem ausgenutzt haben, um große südkoreanische Unternehmen wie Samsung dazu zu bewegen, für von ihr gegründete gemeinnützige Stiftungen zu spenden. Südkoreanischen Medienberichten zufolge soll Samsung 2,8 Millionen Euro unter dem Vorwand eines Beratervertrages an ein Unternehmen Choice in Deutschland überwiesen haben. Am 3. November nahm die Polizei Choi wegen des Verdachts auf Betrug und Machtmissbrauch fest. Politisch gibt es nach den Massenprotesten vom Wochenende 3 Optionen für Park. Sie könnte selbst zurücktreten. Es könnte ein Amtsenthebungsverfahren gegen sie angestrengt werden. Oder sie könnte ihre Befugnisse an den Premierminister abgeben. Dieser müsste neu gewählt werden und könnte dann ein eigenes Kabinett einsetzen. Doch mittlerweile haben sich die Fronten verhärtet. Die Oppositionspolitikerin Chu Mi-ai von der Minju-Partei sagte ein Treffen mit der Regierungschefin am Montag wieder ab. Park müsse sich offen und umfassend zu den Vorwürfen erklären. Ihre bisherigen Entschuldigungen reichen nicht aus. Darin hatte sie eingeräumt, Choi eigentlich um Rat gebeten zu haben und führte Einsamkeit als einen ihrer Beweggründe an. Es ist alles meine Schuld und mein Fehler, sagte Park Geun-hye. Wie es nun weitergeht, hängt nicht zuletzt von dem Gespräch Parks mit der Staatsanwaltschaft ab. Es ist das erste Mal, dass ein südkoreanischer Regierungschef sich einer solchen Befragung aussetzen muss. 15 Monate lang hat Park das Amt noch inne. Soweit Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Folgende Ereignisse fanden am Datum des 25. November statt. Wir beginnen mit dem Datum 25. November, an dem der Lehrertag in Indonesien gefeiert wird. Der Lehrertag dient dazu, Respekt den Lehrern zu zollen und wird an verschiedenen Tagen auf der ganzen Welt gefeiert. In einigen Ländern ist der Lehrertag ein Schulurlaub. In Indonesien feiert der Verband der Republikanischen Indonesischen Lehrer PGRI am 25. November 1945 seine Gründung. Ursprünglich entstammte der PGRI aus dem im Jahr 1912 gegründeten Verband der Indisch-Niederländischen Lehrer. Diese Organisation wurde im Jahr 1932 zum Verband der Indonesischen Lehrer umbenannt. Durch die Unabhängigkeitsbewegung am 17. August 1945 wurde ein weiterer Lehrerkongress am 24. und 25. November 1945 in Surakarta, Zentraljava einberufen. Dabei wurden alle Organisationen und Gruppen von Lehrern mit ihren unterschiedlichen Absolventen der Arbeitsumgebung, der regionalen Umwelt, Politik, Religion und der ethnischen Gruppen abgeschafft und den PGRI-Verband gegründet. Wir kommen nun zum 25. November 2000, an dem der erste Fernsehnachrichtensender Metro TV zum ersten Mal national ausgestrahlt wurde. Es ist eine indonesische Privatfernsehstation, die von der Firma PT Media Televisi Indonesia gegründet wurde und offizieller Sender in Jakarta seit dem 25. November 2000. Diese Fernsehstation erhielt im Oktober 1998 die nationale Genehmigung von der Regierung. Sie wurde aufgrund des Beschlusses des Indonesischen Informationsministers gegründet. Die Metro TV begann mit einer technischen Probe am 1. August 2000 in der Gegend Jakarta. Offiziell ging sie auf Sendung am 25. November 2000. Enden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem Datum des 25. November 1975, an dem Suriname von den Niederlanden unabhängig wurde.
Di Republik Suriname is Republik im Noordoostelijke Zuid-Amerika. Sie grenzt im Norden an den Atlantik, im Osten an Französisch Guayana, im Süden an Brasilien und im Westen an Guyana. Das Land hat eine Fläche von 163.000 Quadratkilometern. Die Hauptstadt von Suriname ist Paramaribo. Die Republik beansprucht Teile des südöstlichen Guyana und des südwestlichen Französisch Guayana bis 1980, galt in Suriname die 1975 verabschiedete Verfassung. Nach dem Militärputsch von 1980 wurde die Verfassung aufgehoben, das Parlament aufgelöst und das Politikzentrum, ein vom Militär dominierter Rat, begann. Das Land mit Hilfe von Erlassen zu regieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören. Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung im Blickpunkt zum Thema Indonesien und die Niederlanden arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen. Der indonesische Präsident Joko Widodo hat vorgestern im Merdeka Palace in Jakarta den niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte empfangen. Dabei wurde Rutte von 200 Unternehmen, die in Indonesien investieren möchten, begleitet. Rutte hielt sich vom 21. bis zum 23. November in Indonesien als Gegenbesuch des indonesischen Präsidenten im letzten April auf. Präsident Joko Widodo sagte nach dem Treffen mit Rutte dazu, dass dieser Indonesien-Besuch das Vertrauen der Regierung und der Privatunternehmen der Niederlanden zeige, in die Zusammenarbeit mit Indonesien zu intensivieren. Vor dem Treffen mit Präsident Joko Widodo besuchte Rutte Semarang in der Provinz Zentraljava, um dort die Entwicklung der durchgeführten und geplanten Zusammenarbeit vor Ort zu sehen. Präsident Joko Widodo fuhr, dass die Zusammenarbeit von Indonesien und den Niederlanden sehr intensiv sei und in mehreren Bereichen bestehe. Dies sei die Realisierung einer umfassenden Partnerschaft der beiden Länder. Bei diesem Treffen erörterten Joko Widodo und Rutte die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Wirtschaft, des Handels, der Investition, der Infrastruktur, der Umwelt, der maritimen Angelegenheiten und der Wasserverwaltung. Im Handelsbereich seien die Niederlande einer der Hauptpartner Indonesiens in Europa. Die Schweden vom größten Handelswert der Investition und der größten Besucherzahl der niederländischen Touristen im Vergleich zu anderen europäischen Ländern bewiesen. Im Bereich des Aufbaus der maritimen Infrastrukturen realisiere man im Aufbau des Hafens Kuala Tanjung in Nord-Sumatra. Neben des Wirtschaftssektors arbeiten Indonesien und die Niederlande auch in der Terrorismusbekämpfung zusammen. Beide Länder seien auch aktiv im globalen Counterterrorismus-Forum. Indonesien und die Niederlande arbeiten ebenso im Ausbildungsbereich zusammen. Die beiden Länder stimmten darin überein, in der Fortbildung der Fachschüler im Bereich der Landwirtschaft, des Klimawandels und der Abfallverarbeitung zu kooperieren. Bei bilateralen Treffen wurde der Präsident Joko Widodo auch die Steigerung des indonesischen Holzexportes in die Niederlande. Die indonesischen Holzprodukte seien mit der legalen Zertifizierung S4LK vervollständigt worden. Die EU habe die indonesischen Holzprodukte durch die Gabe der Lizenz FLEGT Forest Law Enforcement Governance and Trade anerkannt. Die Indonesien ermögliche, Holz in die EU ohne Kontrolle in jeden Hafen in Europa zu exportieren. Das sagte Präsident Joko Widodo weiter. Im Zufolge sei Indonesien der erste Staat auf der Welt, der diese Lizenz besitze. Indonesien müsse diese komparative Überlegenheit gut nutzen. Inzwischen bewertet Mark Rutte, dass Indonesien der Hauptpartner für die Niederlande sei. Als die größte Wirtschaft in Südostasien habe Indonesien eine wichtige Rolle im Gebiet, sodass die Niederlande die Verpflichtung habe, die Partnerschaft weiter zu stärken, so Mark Rutte. Im Zufolge sei die Niederlande das Hauptexportziel von Indonesien in Europa und gehöre zum Hauptinvestor in Indonesien. Der Handelswert beider Länder habe in diesem Jahr 3,2 Milliarden US-Dollar erreicht. Am Ende der gemeinsamen Pressekonferenz gab Rutte Präsident Joko Widodo einen Dolche als Symbol der Überreichung von 1500 Artefakte in der Nusantara Collection in Delft Museum. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.125, 11.780 kHz im Programm der deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Reise Chile, Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal werden wir Sie dazu einladen, eine kulinarische Reise in die Provinz Zentraljava zu machen. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Liebe Zuhörer, der Tempel Borobudur in Magelang in der Provinz Zentraljava ist einer von 10 Touristenzielen, die vom Tourismusministerium in der Regierung in den Vordergrund gestellt wird. Dieser größte buddhistische Tempel in Indonesien besteht aus 6 Absätzen, auf denen es runde Hofe gibt. Die Wand der Stufen sind mit 2700 Reliefpaneele verziert. Es gibt dort 505 original buddhistische Statuen. Dieser Tempel ist einer der herausragenden Touristenziele der Provinz Zentraljava. Bei einem Besuch des Tempels Borobudur sollten Sie die dortigen Spezialitäten ausprobieren. Sie müssen unter anderem die Spezialität Mangut Beong ausprobieren. Sie wird in Restaurants nicht weit vom Tempel verkauft. Thank you. Mangut ist eine Speise wie Gulai, also eine Art Gulas. Gulai ist mit Gewürz in Kokosmilch gegartes Fleisch oder Fisch bei dem Mangut, aber ist es der Süßwasserfisch Lele. Man nutzt aber auch die Fischart Beong als Grundlage Beong mit dem lateinischen Namen Mystus nemurus, ist ein endemischer Fisch im Fluss Progo Magelang. Er ist schwarz wie Lele. Die Beong-Fische sind vom Aussterben bedroht. Deshalb versucht die dortige Bevölkerung, diese Beong zu züchten, da viele Touristen den sogenannten Mangut-Beong mögen. Der Prozess zur Herstellung von Mangut-Beong ist nicht schwierig. Zuerst sollte man den Fisch waschen. Man nutzt auch Zitronenblätter, damit er nicht anhängt zu stinken. Dann sollte man Chili schneiden. Danach bratet man diesen geschnittenen Chili mit Lorbeerblättern und Zitronenlackgras kurz an. Die Beongfische sollten gebraten werden, bevor sie in eine Kochpanne hineingelegt werden. Sie Gewürze für Mangut Beong, welche aus Kurkuma, Galgant, Koriander und Pfeffer bestehen, sollten gestampft werden. Danach werden sie kurz angebraten. Man fügt dann in diesen kurz angebratenen Gewürzen Kokosmilch hinzu, bis sie gekocht ist. Danach gibt man die gebratenen Beongfische in diese gekochte Kokosmilch hinein. Das Ganze wird gerührt, damit die Gewürze im Fisch absorbiert sind. Liebe Zuhörer, wenn Sie Mangut Beong essen, ist er wohlschmeckend und scharf, da man viele Chilis dafür nutzt. Die Brühe ist duftend. Das kommt von Zitronenlagers und den Lorbeerblättern, die beim Kochen der Brühe hinzugefügt werden. Gewöhnlich isst man Mangut Beong mit Urap, einem Gemüsesalat, der aus Kohl und Gurke mit geraspelten Kokosnüssen besteht. Dieser Urap mildert den scharfen Geschmack von Mangut Beong ab. Mangut Beong ist billig. Eine Portion kostet sie ca. 20 bis 70.000 Rupiah oder 1,5 bis 5 US-Dollar. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über den sogenannten Beong Mangut. Damit verabschieden wir uns von Ihnen. Wir treffen uns wieder im gleichen Programm mit anderen interessanten Themen.
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Die Sundas, in dem wir über Events, Flora, Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Dieses Mal informieren wir über das Indonesische Musikmuseum in Malang. Außer auf der Kurzwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, am 19. November wurde das Indonesische Musikmuseum offiziell eröffnet. Es befindet sich in der Art Building Gajayana in der Stadt Malang und wurde gegründet, damit jede Generation die Musikgeschichte verstehen und aus deren Geschichte lernen kann. Das Indonesische Musikmuseum ist das einzige dieser Art in Indonesien. Daher hof die Regierung der Stadt Malang könnte das Museum ein neuer Touristenmagnet in Malang werden und sie die Besucheranzahl erhöhen. Die Malanger Stadtregierung wird das Indonesische Musikmuseum als Interessenvertreter von Malang und anderen Gebieten fördern. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Ursprünge der Einrichtung der Indonesischen Musikmuseum befanden sich in der Galerie Malang Bernyanyi oder in der Malang Singing Gallery. Diese Galerie wurde im Jahr 2009 mit einer anfänglichen Sammlung von 2000 Kassetten und LPs gegründet. Nicht nur Kassetten und LPs speichert die Galerie Malang Bernyanyi, sondern auch andere historische Elemente der Musik, wie zum Beispiel CDs, FCDs, Musikplayer, Geräte, Instrumente, Erinnerungsstücke, Fotos, Plakate, Zeitschriften, Bücher, Zeitungsausschnitte und andere Schriften. Dann im Jahr 2015 wurde die Galerie Malang Bernyanyi zu einem Indonesischen Musikmuseum umgeändert. Der Name Museum Musik Indonesia war früher bereits vorhanden und schon in dem Ministerium für Justiz und Menschenrechte registriert. Aber wurde von dem Inhaber des Urheberrechts an dem Manager der Galerie Malang Bernyanyi GmbH übergeben. Das Musikmuseum Indonesia wurde gegründet, die Geschichte der Musik Indonesia durch die Sammlung von indonesischen Musikaufnahmen zu erhalten und weiterzugeben. Bis März 2013 gab es etwa 8500 Sammlungen, die meist in Form von Bändern, LPs und CDs aus dem Ausland sind. Bis jetzt speichert das Indonesische Musikmuseum noch eine musikalische Reise von Indonesien und der Welt. Nach dem großen Start am vergangenen Samstag wird das Musikmuseum Indonesia den Prozess der Digitalisierung der Musiksammlung schließen, sodass die Besucher das Museum durch Streaming über das lokale Wi-Fi genießen können. Liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, RRI World Service, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen, in dem wir Ihnen traditionelle und moderne Musik aus Indonesien vorstellen. Dieses Mal möchten wir Ihnen die Dangdut-Sängerin Dewi Persik vorstellen. Sie bekannte auch, weil sie in dem Indonesian Fernseh- und Film spielen ist. Ihre Popularität stieg, nachdem sie einige Vorführungen in den indonesischen Bühnen machte. Sie führte viele Touren in verschiedenen Gegenden in Indonesien vor. Sie beschäftigte sich in der Kunstwelt und Filmen. Obwohl viele Neuankömmlinge in der Dangdut-Musikindustrie sind, ist die Existenz von Dewi Persik nicht erschütternd. Liebe Zuhörer, am Anfang unseres Programms hören Sie ein Lied von Dewi Persik mit dem Titel Akulah si cantik oder auf Deutsch Ich bin hübsch. Gute Unterhaltung. Musik. Liebe Zuhörer, Sie hörten gerade die Stimme von Dewi Persik in dem Lied Akulah Si Cantik. Obwohl Dewi Persik in vielen Filmen gespielt hat, hat sie auch gute Karriere im Singen. Mit ihrem Schauspielen Fähigkeiten hat Dewi Persik viele Filme gemacht, wie unter anderem Mimpi Manis oder Schöner Traum und Laila. Sie spielte meistens den Horrorfilmen. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Lied von Dewi Persik mit dem Titel Bintang Pentas oder auf Deutsch Stern der Bühne. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, wir danken Ihnen dafür, dass Sie noch unser Programm Musikregenbogen hören. Sie hörten gerade einige Lieder von Dewi Persik. Ihr vollständiger Name ist Dewi Muria Agung. Sie spielte 14 Filme. Obwohl ihre Karriere schon mehr 13 Jahre in der Dangdut-Musikindustrie andauerte, hat sie nicht viele Alben aufgenommen. Liebe Zuhörer, zum Schluss unseres Programms Musikregenbogen hören Sie zwei weitere Lieder von Dewi Persik mit dem Titel Ketahuan oder auf Deutsch Erwis und Mabuk oder auf Deutsch Betrunken. Auf Wiederhören.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Lagi, ah, lagi.
Sie können auch die Stimme Indonesiens über Audio-Streaming beim Website www.voi.co.id hören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.